Erotic Morning Lounge, Erotisches für die Ohren, zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden, begrüße ich euch zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out am Freitagmorgen. Heute mit Femdom, Venus im Pelz, aus einem Klassiker der erotischen Weltliteratur, geschrieben von Leopold von Sacher-Masoch. Sie lässt mich jetzt jeden Abend nach dem Dinner kommen, lässt sich von mir vorlesen und bespricht mit mir allerhand anziehende Fragen und Gegenstände. Dabei scheint sie ganz verwandelt. Es ist, als schäme sie sich der Wildheit, die sie mir verraten, der Rohheit, mit welcher sie mich behandelt hat. Eine rührende Sanftmut verklärt ihr ganzes Wesen. Und wenn sie mir zum Abschied die Hand reicht, dann liegt in ihrem Auge jene übermenschliche Gewalt der Güte und Liebe, welche uns Tränen entlockt, bei der wir alle Leiden des Daseins vergessen und alle Schrecken des Todes. Ich lese ihr die Manon Lescaut. Sie fühlt die Beziehung. Sie spricht zwar kein Wort, aber sie lächelt von Zeit zu Zeit. Und endlich klappt sie das kleine Buch zu. Wollen Sie nicht weiterlesen, gnädige Frau?
Heute nicht. Heute spielen wir selbst Manon Lescaut. Ich habe ein Rendezvous in den Kaskinen und Sie, mein lieber Chevalier, werden mich zu demselben begleiten. Ich weiß, Sie tun es, nicht?
Sie befehlen.
Ich befehle nicht. Ich bitte Sie darum.
Spricht sie mit unwiderstehlichem Liebreiz. Dann steht sie auf, legt die Hände auf meine Schultern und zieht mich an.
»Diese Augen«, ruft sie aus, »ich liebe dich so, Severin. Du weißt nicht, wie ich dich liebe.«
»Ja«, entgegne ich bitter, »so sehr, dass sie einem anderen ein Rendezvous geben.«
»Das tue ich ja nur, um dich zu reizen«,
antwortet sie lebhaft.
»Ich muss Anbeter haben, damit ich dich nicht verliere. Ich will dich nie verlieren, niemals, hörst du, denn ich liebe nur dich, dich allein.«
Sie hing leidenschaftlich an meinen Lippen.
»Oh, könnte ich dir, wie ich möchte, meine ganze Seele im Kusse hingeben, so, nun aber komme.«
Sie schlüpfte in einen einfachen schwarzen Samtpaletot und umhüllte ihr Haupt mit einem dunklen Baschlik. Dann ging sie rasch durch die Galerie und stieg in den Wagen.
»Gregor wird mich fahren«,
rief sie dem Kutscher zu, der sich befremdet zurückzog. Ich stieg auf den Bock und peitschte zornig in die Pferde. In den Kaskinen, dort, wo die Hauptallee zu einem dichten Laubgang wird, stieg Wanda aus. Es war Nacht. Nur einzelne Sterne blickten durch die grauen Wolken, welche über den Himmel zogen. Am Arno stand ein Mann in einem dunklen Mantel und einem Räuberhut und blickte in die gelben Wellen. Wanda schritt rasch durch das Gebüsch zur Seite und schlug ihn auf die Achsel. Ich sah noch, wie er sich zu ihr wendete, ihre Hand fasste. Dann verschwanden sie hinter der grünen Wand. Eine qualvolle Stunde. Endlich raschelt es seitwärts im Laube. Sie kehrten zurück. Der Mann begleitet sie an den Wagen. Das Licht der Laterne fällt voll und grell auf ein unendlich jugendliches, sanftes und schwärmerisches Gesicht, das ich nie gesehen habe, und spielt in langen blonden Locken. Sie reicht ihm die Hand, die er ehrfurchtsvoll küsst, dann winkt sie mir, und im Nu fliegt der Wagen längs der langen Laubwand, die wie eine grüne Tapete gegen den Fluss zusteht, davon. Man läutet an der Gartenpforte. Ein bekanntes Gesicht, der Mann aus den Kaskinen. »Wen darf ich melden?« frage ich französisch. Der Angeredete schüttelt beschämt den Kopf. »Verstehen Sie vielleicht etwas Deutsch?« fragt er schüchtern. »Jawohl, ich bitte also um Ihren Namen.« »Ah, ich habe leider noch keinen«, antwortet er verlegen. »Sagen Sie Ihrer Herrin nur, der deutsche Maler aus den Kaskinen wäre dann und bäte. Doch, da ist sie selbst.« Wanda war auf den Balkon herausgetreten und nickte dem Fremden zu.
»Gregor, führe den Herrn zu mir«,
rief sie mir zu. Ich wies dem Maler die Treppe. »Ich bitte, ich finde jetzt schon. Ich danke, danke sehr.« Damit sprang er die Stufen empor. Ich blieb unten stehen und sah dem armen Deutschen mit tiefem Mitleid nach. Venus im Pelz hat seine Seele in ihren roten Haarschlingen gefangen. Er wird sie malen und dabei verrückt werden. Ein sonniger Wintertag. Auf den Blättern der Baumgruppen, auf dem grünen Plan der Wiese zittert es wie Gold. Die Kamelien am Fuße der Galerie prangen im reichsten Knospenschmuck. Wanda sitzt in der Loggia und zeichnet. Der deutsche Maler aber steht ihr gegenüber, die Hände wie anbetend ineinander gelegt, und sieht ihr zu. Nein, er blickt in ihr Antlitz und ist ganz versunken in ihren Anblick, wie entrückt. Sie aber sieht es nicht. Sie sieht auch mich nicht, wie ich mit dem Spaten in der Hand die Blumenbeete umgrabe, nur um sie zu sehen, ihre Nähe zu fühlen, die wie Musik, wie Poesie auf mich wirkt. Der Maler ist fort. Es ist ein Wagnis, aber ich wage es. Ich trete zur Galerie hin, ganz nahe, und frage Wanda: »Liebst du den Maler, Herrin?« Sie sieht mich an, ohne mir zu zürnen, schüttelt den Kopf und endlich lächelt sie sogar.
»Ich habe Mitleid mit ihm«, antwortet sie. »Aber ich liebe ihn nicht. Ich liebe niemand. Dich habe ich geliebt, so innig, so leidenschaftlich, so tief, wie ich nur lieben konnte. Aber jetzt liebe ich auch dich nicht mehr. Mein Herz ist öde, tot, und das macht mich wehmütig.«
»Wanda«, rief ich schmerzlich ergriffen.
»Auch du wirst mich bald nicht mehr lieben«, fuhr sie fort. »Sag es mir, wenn es einmal soweit ist. Ich will dir dann die Freiheit zurückgeben.«
»Dann bleibe ich mein ganzes Leben dein Sklave, denn ich bete dich an und werde dich immer anbeten«, rief ich, von jenem Fanatismus der Liebe ergriffen, der mir schon wiederholt so verderblich war. Wanda betrachtete mich mit einem seltsamen Vergnügen.
»Bedenke es wohl«, sprach sie. »Ich habe dich unendlich geliebt und war despotisch gegen dich, um deine Fantasie zu erfüllen. Jetzt zittert noch etwas von jenem süßen Gefühl als innige Teilnahme für dich in meiner Brust. Wenn auch dies verschwunden ist, wer weiß, ob ich dich dann freigebe, ob ich dann nicht wirklich grausam, unbarmherzig, ja roh gegen dich werde, ob es mir nicht eine diabolische Freude macht, während ich gleichgültig bin oder einen anderen liebe, den Mann, der mich abgöttisch anbetet, zu quälen, zu foltern und an seiner Liebe für mich sterben zu sehen. Bedenke das wohl.«
»Ich habe alles längst bedacht«, erwiderte ich wie im Fieber glühend. »Ich kann nicht sein, nicht leben ohne dich. Ich sterbe, wenn du mir die Freiheit gibst. Lass mich dein Sklave sein. Töte mich, aber stoße mich nicht von dir.«
»Nun, so sei mein Sklave«, erwiderte sie, »aber vergiss nicht, dass ich dich nicht mehr liebe und dass deine Liebe daher keinen größeren Wert für mich hat wie die Ähnlichkeit eines Hundes, und Hunde tritt man.«
Heute habe ich die medizeische Venus besucht. Es war noch zeitig. Der kleine achteckige Saal der Tribuna wie ein Heiligtum mit Dämmerlicht gefüllt, und ich stand, die Hände gefaltet, in tiefer Andacht vor dem stummen Götterbilde. Aber ich stand nicht lange. Es war noch kein Mensch in der Galerie, nicht einmal ein Engländer. Und da lag ich auf meinen Knien und blickte auf den holden, schlanken Leib, die knospende Brust, in das jungfräulich wollüstige Angesicht mit den halbgeschlossenen Augen, auf die duftigen Locken, welche zu beiden Seiten kleine Hörner zu verbergen scheinen. Die Klingel der Gebieterin. Es ist Mittag. Sie aber liegt noch im Bett, die Arme im Nacken verschlungen.
»Ich werde baden«,
spricht sie,
»und du wirst mich bedienen. Schließe die Türe.«
Ich gehorchte.
»Nun geh hinab und versichere dich, dass auch unten gesperrt ist.«
Ich stieg die Wendeltreppe hinab, die aus ihrem Schlafgemache in das Badezimmer führte. Die Füße brachen mir, ich musste mich auf das eiserne Geländer stützen. Nachdem ich die Türe, welche in die Loggia und den Garten mündete, verschlossen fand, kehrte ich zurück. Wanda saß jetzt mit offenem Haar in ihrem grünen Sammetpelz auf dem Bett. Bei einer raschen Bewegung, welche sie machte, sah ich, dass sie nur mit dem Pelze bekleidet war und erschrak. Ich weiß nicht warum, so furchtbar wie ein zum Tode Verurteilter, welcher weiß, dass er dem Schafott entgegengeht, doch beim Anblick desselben zu zittern beginnt.
»Komm, Gregor, nimm mich auf die Arme.«
»Wie, Herrin?«
»Du sollst mich tragen, verstehst du nicht?«
Ich hob sie auf, so daß sie auf meinen Armen saß, während die ihren sich um meinen Nacken schlangen, und wie ich so mit ihr die Treppe langsam, Stufe für Stufe hinabstieg und ihr Haar von Zeit zu Zeit an meine Wange schlug und ihr Fuß sich leicht auf mein Knie stemmte, da erbebte ich unter der schönen Last und dachte, ich müsste jeden Augenblick unter ihr zusammenbrechen. Das Badezimmer bestand aus einer weiten und hohen Rotunde, welche ihr weiches, ruhiges Licht von oben durch die rote Glaskuppel bekam. Zwei Palmen breiteten ihre großen Blätter als grünes Dach über ein Ruhebett aus roten, sammetnen Polstern, von dem mit türkischen Teppichen belegte Stufen in das weite Marmorbassin hinabführten, welches die Mitte einnahm.
»Oben auf meinem Nachttisch liegt ein grünes Band«,
sagte Wanda, während ich sie auf dem Ruhebett niederließ.
»Bringe es mir und bringe mir auch die Peitsche.«
Ich flog die Treppe hinauf und zurück und legte beides kniend in die Hand der Gebieterin, welche sich hierauf das schwere elektrische Haar von mir in einen großen Knoten binden und mit dem grünen Sammetband befestigen ließ. Dann bereitete ich das Bad und zeigte mich recht ungeschickt dabei, da mir Hände und Füße den Dienst versagten und jedes Mal, wenn ich das schöne Weib, das auf den rotsammetnen Polstern lag und dessen holder Leib von Zeit zu Zeit da und dort aus dem dunklen Pelzwerk hervorleuchtete, betrachten musste. Denn es war nicht mein Wille, es zwang mich eine magnetische Gewalt, empfand ich, wie alle Wollust, alle Lüsternheit, nur in dem halbverhüllten, pikant entblößten liegt. Und ich empfand es noch lebhafter, als endlich das Bassin gefüllt war und Wanda mit einer einzigen Bewegung den Pelzmantel abwarf und wie die Göttin in der Tribuna vor mir stand. In diesem Augenblick erschien sie mir in ihrer unverhüllten Schönheit so heilig, so keusch, dass ich vor ihr wie damals vor der Göttin in die Knie sank und meine Lippen andächtig auf ihren Fuß presste. Meine Seele, welche vor kurzem noch so wilde Wogen geschlagen, floss auf einmal ruhig, und Wanda hatte jetzt auch nichts Grausames mehr für mich. Sie stieg langsam die Stufen hinab, und ich konnte mit einer stillen Freude, der kein Atom von Qual oder Sehnsucht beigemischt war, sie betrachten, wie sie in der kristallenen Flut auf- und abtauchte und wie die Wellen, welche sie selbst erregte, gleichsam verliebt um sie spielten. Unser nihilistischer Ästhetiker hat doch recht. Ein wirklicher Apfel ist schöner als ein gemalter und ein lebendiges Weib ist schöner als eine Venus aus Stein. Und als sie dann aus dem Bade stieg, und die silbernen Tropfen und das rosige Licht rieselten nur so an ihr herab, Eine stumme Verzückung umfing mich. Ich schlug die Linnen um sie, ihren herrlichen Leib trocknend, und jene ruhige Seligkeit blieb mir jetzt auch, als sie wieder, den einen Fuß auf mich, wie auf einen Schemel setzend, in dem großen Sammetmanteln auf den Polstern ruhte, die elastischen Zubefälle sich begehrlich an ihren kalten Marmorleib schmiegten und der linke Arm, auf den sie sich stützte, wie ein schlafender Schwan, in dem dunklen Pelz des Ärmels lag, während ihre rechte nachlässig mit der Peitsche spielte. Zufällig glitt mein Blick über den massiven Spiegel an der Wand gegenüber und ich schrie auf, denn ich sah uns in seinem goldenen Rahmen wie im Bilde, und dieses Bild war so wunderbar schön, so seltsam, so fantastisch, dass mich eine tiefe Trauer bei dem Gedanken fasste, dass seine Linien, seine Farben zerrinnen sollen wie Nebel.
»Was hast du?« fragte Wanda.
Ich deutete auf den Spiegel.
»Ah, es ist in der Tat schön«, rief sie aus. »Schade, dass man den Augenblick nicht festhalten kann.«
»Und warum nicht?« fragte ich. »Wird nicht jeder Künstler, auch der berühmteste, stolz darauf sein, wenn du ihm gestattest, dich durch seinen Pinsel zu verewigen?« Der Gedanke, dass diese außerordentliche Schönheit, fuhr ich, sie mit Begeisterung betrachtend fort, diese herrliche Bildung des Gesichtes, dieses seltsame Auge mit seinem grünen Feuer, dieses dämonische Haar, diese Pracht des Leibes für die Welt verloren gehen sollen, ist entsetzlich und fasst mich mit allen Schauern des Todes, der Vernichtung an. Dich aber soll die Hand des Künstlers ihr entreißen. Du darfst nicht, wie wir anderen, ganz und für immer untergehen, ohne eine Spur deines Daseins zurückzulassen. Dein Bild muss leben, wenn du selbst schon längst zu Staub zerfallen bist. Deine Schönheit muss über den Tod triumphieren. Wanda lächelte.
Schade, dass das heutige Italien keinen Tizian oder Raphael hat,
sprach sie.
Indes vielleicht ersetzt die Liebe das Genie. Wer weiß, unser kleiner Deutscher?
Sie sah nach.
Ja, er soll mich malen, und ich werde dafür sorgen, dass ihm Amor die Farben mischt.
Der junge Maler hat in ihrer Villa sein Atelier aufgeschlagen. Sie hat ihn vollkommen im Netz. Er hat eben eine Madonna angefangen, eine Madonna mit rotem Haare und grünen Augen. Aus diesem Rasseweibe ein Bild der Jungfräulichkeit machen, das kann nur der Idealismus eines Deutschen. Der arme Bursche ist wirklich beinahe noch ein größerer Esel als ich. Das Unglück ist nur, dass unsere Titania unsere Eselsohren zu früh entdeckt hat. Nun lacht sie über uns, und wie sie lacht. Ich höre ihr übermütiges, melodisches Lachen in seinem Studio, unter dessen offenem Fenster ich stehe und eifersüchtig lausche.
»Sind Sie toll? Mich, ach, es ist nicht zu glauben, mich als Mutter Gottes«,
rief sie und lachte wieder.
»Warten Sie nur, ich will Ihnen ein anderes Bild von mir zeigen, ein Bild, das ich selbst gemalt habe. Sie sollen es mir kopieren.«
Ihr Kopf, im Sonnenlichte flammend, erschien am Fenster.
»Gregor?«
Ich eilte die Stufen hinauf, durch die Galerie in das Atelier.
»Führe ihn in das Badezimmer«,
befahl Wanda, während sie selbst davoneilte. Wenige Augenblicke und Wanda kam, nur mit dem Zobelpelz bekleidet, die Peitsche in der Hand, die Treppe herab und streckte sich wie damals auf den Sammetpolstern aus. Ich lag zu ihren Füßen, und sie setzte den Fuß auf mich, und ihre Rechte spielte mit der Peitsche.
»Sieh mich an«, sprach sie, »mit deinem tiefen, fanatischen Blick. So, so ist es recht.«
Der Maler war entsetzlich bleich geworden. Er verschlang die Szene mit seinen schönen, schwärmerischen, blauen Augen. Seine Lippen öffneten sich, aber blieben stumm.
»Nun, wie gefällt Ihnen das Bild?«
»Ja, so will ich sie malen«, sprach der Deutsche. aber es war eigentlich keine Sprache. Es war ein beredtes Stöhnen, das Weinen einer kranken, sterbenskranken Seele. Die Zeichnung mit der Kohle ist fertig. Die Köpfe, die Fleischpartien sind grundiert. Ihr diabolisches Antlitz tritt bereits in einigen kecken Strichen hervor. In dem grünen Auge blitzt Leben. Wanda steht, die Arme auf der Brust verschränkt vor der Leinwand. Das Bild soll, wie viele der venezianischen Schule, zugleich ein Porträt und eine Historie werden, erklärt der Maler, der wie der Totenbleich ist.
»Und wie wollen Sie es dann nennen?«
fragt sie.
»Aber was ist Ihnen? Sind Sie krank?«
»Ich fürchte«, antwortete er mit einem verzehrenden Blicke auf das schöne Weib im Pelz. »Aber sprechen wir von dem Bilde?«
»Ja, sprechen wir von dem Bilde.«
»Ich denke mir die Liebesgöttin, welche zu einem sterblichen Manne aus dem Olymp herabgestiegen ist und auf dieser modernen Erde frierend ihren hehren Leib in einem großen, schweren Pelz und ihre Füße in dem Schoße des Geliebten zu wärmen sucht. Ich denke mir den Günstling einer schönen Despotin, welche den Sklaven peitscht, wenn sie müde ist, ihn zu küssen, und von ihm um so wahnsinniger geliebt wird, je mehr sie ihn mit Füßen tritt. Und so werde ich das Bild Venus im Pelz nennen.« Der Maler malt langsam. Umso rascher wächst seine Leidenschaft. Ich fürchte, er nimmt sich am Ende noch das Leben. Sie spielt mit ihm und gibt ihm Rätsel auf, und er kann sie nicht lösen und fühlt sein Blut rieseln. Sie aber unterhält sich dabei. Während der Sitzung nascht sie Bonbons, dreht aus den Papierhülsen kleine Kugeln und bewirft ihn damit. »Es freut mich, dass Sie so gut aufgelegt sind, gnädige Frau«, spricht der Maler. »Aber Ihr Gesicht hat ganz jenen Ausdruck verloren, den ich zu meinem Bilde brauche.«
»Jenen Ausdruck, den Sie zu Ihrem Bilde brauchen«, erwiderte sie lächelnd. »Gedulden Sie sich nur einen Augenblick.«
Sie richtet sich auf und versetzt mir einen Hieb mit der Peitsche. Der Maler blickt sie starr an. In seinem Antlitz malt sich ein kindliches Staunen, mischt sich Abscheu und Bewunderung. Während sie mich peitscht, gewinnt Wandas Antlitz immer mehr jenen grausamen, höhnischen Charakter, der mich so unheimlich entzückt.
»Ist das jetzt jener Ausdruck, den Sie zu Ihrem Bilde brauchen?«
ruft sie. Der Maler senkt verwirrt den Blick vor dem kalten Strahl ihres Auges.
»Es ist der Ausdruck«, stammelt er, »aber ich kann jetzt nicht malen.«
»Wie?« spricht Wanda spöttisch. »Kann ich Ihnen vielleicht helfen?«
»Ja«, schreit der Deutsche wie im Wahnsinn auf, »peitschen Sie mich auch.«
»Oh, mit Vergnügen«,
erwidert sie, die Achseln zuckend.
»Aber wenn ich peitschen soll, so will ich im Ernste peitschen.«
»Peitschen Sie mich tot«, ruft der Maler.
»Lassen Sie sich also von mir binden?«
fragt sie lächelnd.
»Ja«,
stöhnt er. Wanda verließ für einen Augenblick das Gemach und kehrte mit den Stricken zurück.
»Also, haben Sie noch den Mut, sich Venus im Pelz, der schönen Despotin, auf Gnade und Ungnade in die Hände zu geben?«
begann sie jetzt spöttisch. »Binden Sie mich«, antwortete der Maler dumpf. Wanda band ihm die Hände auf den Rücken, zog ihm einen Strick durch die Arme und einen zweiten um seinen Leib und fesselte ihn so an das Fensterkreuz. Dann schlug sie den Pelz zurück, ergriff die Peitsche und trat vor ihn hin. Für mich hatte die Szene einen schauerlichen Reiz, den ich nicht beschreiben kann. Ich fühlte mein Herz schlagen, als sie lachend zum ersten Hiebe ausholte und die Peitsche durch die Luft pfiff und er unter ihr leicht zusammenzuckte. Und dann, als sie mit halb geöffnetem Munde, so dass ihre Zähne zwischen den roten Lippen blitzten, auf ihn lospeitschte, und ehe er sie mit seinen rührenden blauen Augen um Gnade zu bitten schien, es ist nicht zu beschreiben. Sie sitzt ihm jetzt allein, Er arbeitet an ihrem Kopfe. Mich hat sie im Nebenzimmer hinter dem schweren Türvorhang postiert, wo ich nicht gesehen werden kann und alles sehe. Was sie nur hat, fürchtet sie sich vor ihm? Wahnsinnig genug hat sie ihn gemacht. Oder soll es eine neue Folter für mich werden? Mir zittern die Knie. Sie sprechen zusammen. Er dämpft seine Stimme so sehr, dass ich nichts verstehen kann, und sie antwortet ebenso. Was soll das heißen? Besteht ein Einverständnis zwischen ihnen? Ich leide furchtbar. Mir droht das Herz zu springen. Jetzt kniet er vor ihr. Er umschlingt sie und presst seinen Kopf an ihre Brust, und sie, die Grausame, sie lacht, und jetzt höre ich, wie sie laut ausruft. »Ah, Sie brauchen wieder die Peitsche!« »Weib, Göttin, hast du denn kein Herz? Kannst du nicht lieben?« ruft der Deutsche. »Weißt du nicht einmal, was das heißt, lieben, sich in Sehnsucht, in Leidenschaft verzehren? Kannst du dir nicht einmal denken, was ich leide? Hast du denn kein Erbarmen für mich?«
»Nein«, erwidert sie stolz und spöttisch, »aber die Peitsche.«
Sie zieht sie rasch aus der Tasche ihres Pelzes und schlägt ihn mit dem Stiel ins Gesicht. Er richtet sich auf und weicht um ein paar Schritte zurück.
»Können Sie jetzt wieder malen?«
fragt sie gleichgültig. Er antwortet ihr nicht, sondern tritt wieder vor die Staffelei und ergreift Pinsel und Palette. Sie ist wunderbar gelungen. Es ist ein Porträt, das an Ähnlichkeit seinesgleichen sucht und scheint zugleich ein Ideal, so glühend, so übernatürlich, so teuflisch, möchte ich sagen, sind die Farben. Der Maler hat eben alle seine Qualen, seine Anbetung und seinen Fluch in das Bild hineingemalt. Jetzt malt er mich. Wir sind täglich einige Stunden allein. Heute wendet er sich plötzlich zu mir mit seiner vibrierenden Stimme und sagt, »Sie lieben dieses Weib?« »Ja, ich liebe sie auch.« Seine Augen schwammen in Tränen. Er schwieg einige Zeit und malte weiter. Thank you.